dabei, die Gemeinde in bildlicher Weise zu beschreiben anhand biblischer Texte. Wir sind beim Bild des Hauses und es bleibt noch übrig, von der Bestimmung des Hauses zu sprechen. In 1. Petrus 2, Vers 5 und Vers 9 spricht Petrus davon, dass Christen, das heißt Mitglieder der Gemeinde, Bausteine sind. Steine im Bau des Hauses. Und in diesem Haus wird Gott gedient. Das heißt, die Gemeinde ist oder wird hier verglichen mit dem alttestamentlichen Tempel, in dem der Priester Gott dient. In Vers 9 sagt Petrus, dass der Christ ein Priester ist. Und er dient Gott wie der alttestamentliche Priester in diesem Tempel Gottes. In Matthäus 21, Vers 13, erinnert Jesus daran, dass sein Haus ein Bethaus ist. Die Gemeinde soll also ein Haus des Gebetes sein. Und das erinnert uns daran, dass wo Christen sind, sie sehr schnell übergehen sollten können zum Gebet. Christen sollten betende Menschen sein. Die Gemeinde sollte ein Bethaus sein. Denn die Gemeinde ist ein Heiligtum, in dem Gott dem Höchsten gedient wird. So wie die Anna in der Weihnachtsgeschichte ständig im Tempel weilt, um dort Gott zu dienen im Gebet. Ein weiteres Bild von der Gemeinde ist das Licht. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. In Epheser 5 vergleicht Paulus die Gemeinde mit Licht. Ihr seid Kinder des Lichtes. Licht ist ihr Ursprung und sie sollen wie Licht in dieser Welt wirken und das Böse in dieser Welt sollen sie darstellen oder sollen sie herausstellen. Sie sollen zeigen, was böse ist. Sie sollen es aufdecken. In Philipper Kapitel 2, Vers 15, sagt Paulus zu den philippischen Christen, dass sie wie Lichter am Himmelsgewölbe leuchten in der Nacht dieser Welt. Christen sind Lichter. Die Frage ist, was für ein Licht ist man? Die Gemeinde ist Licht in dieser dunklen Welt. In Offenbarung wird Gemeinde mit der Menora verglichen, mit Lampen. Der Heilige Geist ist auch hier erwähnt an dieser Stelle. Und Jesus Christus ist natürlich das Licht, aber die Gemeinde soll leuchten in dieser Welt in der Kraft des Lichtes des Heiligen Geistes. Die Stellen in der Offenbarung sind Kapitel 1, die Verse 12 und 13, die Verse 16 und 20 und in Kapitel 2, Verse 1 und 5. Die Gemeinde wird von Paulus auch mit Brot oder mit einem Brot verglichen, mit einem Leibbrot. Hier wird die Einheit der Gemeinde besonders gesehen, aber man könnte auch sagen, dass die Gemeinde der Welt zur Verfügung stehen soll, an der Gemeinde sollte man Gott schmecken können. Der Psalmist ruft einmal auf: Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Die Frage ist, ob wir das Evangelium schmackhaft machen. 1. Korinther 5, Vers 7 und Kapitel 10, Verse 16 und 17. Ich habe schon 1. Petrus 2, Vers 9 gebraucht, in den Versen 5, 9 und 10 vergleicht Petrus die Gemeinde mit der Priesterschaft des Alten Testamentes. Er spricht von der Priesterschaft jedes Christen, vom Priestertum des Christen. Das heißt also, dass die Gemeinde wie eine Priesterschar ist und mit der Priesterschaft verglichen wird. Ebenfalls hören wir in Offenbarung 1, Vers 6, dass solche, die im Blut des Lammes gewaschen sind, gereinigt sind, zu Priestern geworden sind für Gott. Man darf also für seinen Auftrag von dem Bereich Information holen. Und letztens wird noch die Familie gebraucht als ein Bild für die Gemeinde, damit wir ihr Wesen besser kennenlernen. Die Gemeinde ist ein Haus. Durch den Gebrauch des Wortes Haus geht uns dieser Vergleich etwas schnell verloren, wenn wir oberflächlich lesen. Aber die Gemeinde ist in der Tat eine Familie. Wir haben von Haus als von einem Gebäude gesprochen, aber hier wird von der Familie als Haus gesprochen. Zum Beispiel Galater 6, Vers 10. Man vergleiche mit diesem Text 1. Timotheus 5, Vers 8. Andere Stellen im Epheserbrief sind Kapitel 2, Vers 19. Der Christ ist jemand, der hinzugekommen ist, der heidnische Christ, zu denen, die bereits in diesem Hause wohnen. Die Heiligen sind bereits Mitglieder dieser Familie. In einem gewissen Sinne gehören die Kindschafts- und Sohnschaftsstellen auch hierhin, denn in Römer Kapitel 8, Vers 15 spricht Paulus von der Freiheitsstellung des zur Reife gelangten Gotteskindes. Mit der Wiedergeburt ist er nicht nur Kind Gottes geworden, sondern freier, reifer, verantwortungsvoller Sohn Gottes, der die Hyothesia erlebt hat, das heißt die Freimachung vom Gesetz und die Einführung in die Freiheit in der Familie Gottes. Ebenfalls Epheser 3, Vers 15 und Kapitel 5, 1 bis 6, wo er ermahnt: Lebt wie Kinder, die geliebt sind, Kinder, die Erben werden. 1. Timotheus 3, Vers 15, Hebräer 3, Vers 6 und 1. Petrus 5, Vers 9. Kommen wir nun zur dritten Form der Beschreibung des Wesens der Gemeinde, zur definierenden Beschreibung oder zur näheren Umschreibung des Wesens der Gemeinde. Wir hatten von den geschichtlichen Begriffen gesprochen und von der bildlichen Beschreibung. Nun noch die deutlichere Darstellung in definierbarer Form oder in definierender Form der Gemeinde. Dies war unser Ziel
von Anfang an.
Gemeinde ist grundsätzlich zweierlei. Sie ist Menschen und sie ist eine Versammlung, eine Zusammenkunft. Der Begriff die erste Definition ist bei weitem die meistgebrauchte, und auf diese wollen wir unseren Blick zuerst fallen lassen. Gemeinde ist eine Zahl von bestimmten Menschen. Erstens ist sie die allgemeine Gemeinde auf Erden, und zwar seit Pfingsten. Die allgemeine Gemeinde auf Erden seit Pfingsten. Dieses wird im zweifachen Sinne verstanden. Einmal kann man einfach von der ganzen Gemeinde in einem Blick sprechen, oder man kann sagen, die Gemeinde, die gerade jetzt auf Erden ist, aber es ist immer noch dieselbe Gemeinde seit Pfingsten hier auf Erden. 1. Korinther 12, 28 und 15, Vers 9. Wer sind die Mitglieder der Gemeinde? Wer gehört zur Gemeinde hier auf Erden? Sie bekommen verschiedene Bezeichnungen. Einmal heißen sie Gläubige, weil sie an Jesus Christus, den Messias, glauben, an seinen stellvertretenden Einsatz für sie, an seine Auferstehung, seine Auffahrt, seine Wiederkunft, an seine Person. Apostelgeschichte 2, Verse 44 und 47, Kapitel 4, Vers 32 und Kapitel 5, Verse 11 und 14. Man könnte noch andere hinzuziehen. Sie heißen Jünger oder Nachfolger Jesu. Ebenfalls Apostelgeschichte 5, Vers 11. Und dann auch Kapitel 6, die ersten beiden Versen, und Vers 7. Auch 11, Vers 26. Es dürften noch andere geben. Sie werden Anhänger des Weges genannt. Weg hier als Weg des Heils, als die neue Lehre. Von diesem Weg spricht der Hebräerschreiber in Hebräer 2. In Apostelgeschichte 9, 1 und 2 heißen sie so. Ebenfalls in Kapitel 22, Vers 4. Und eine weitere Stelle wäre Galater 1, Vers 13. Sie werden oft Heilige genannt. Heilige im alttestamentlichen Sinne, als Gott zugeordnete und als Gereinigte, in diesem zweifachen Sinne. Apostelgeschichte 9, Vers 13, Römer 1, Vers 7 und 1. Korinther 1, Vers 2. Dort auch Geheiligte, solche, die geheiligt sind. Und dieses Geheiligtsein verpflichtet dann zu entsprechender Lebensführung. Sie tragen auch den Namen, sie heißen auch den Namen Anrufende, solche, die den Namen Jesu anrufen. Apostelgeschichte 9, Verse 14 und 21 und 1. Korinther 1, Vers 2. Paulus schreibt an alle Menschen, die den Namen Jesu pflegen anzurufen. Man wird Christ durch das Anrufen dieses Namens. Man ist Christ als jemand, der ständig diesen Namen anruft. Das heißt, ein Betender, ein Christ heißt im Neuen Testament also ein Beter, ein zu dem Namen Jesus Betenden. Ein sehr schöner Name. Und sie werden oft Brüder genannt. Die Schwestern sind dann eingeschlossen. Apostelgeschichte 10, 23 und 45, 23 und 45, in Kapitel 5 einige Stellen, 1 bis 3. Das heißt also, dass die Christen, die zur Gemeinde in Jerusalem gehörten, mit teilhaben durften an dieser Besprechung der theologischen Frage. Auch 22 und 23, Kapitel 15, 22 und 23. Und in Kapitel 16, 4 und 5, man könnte auch andere suchen, dreimal werden sie Christen genannt, beziehungsweise an einer dieser Stellen Apostelgeschichte 26 sagt Agrippa, fast überredest du mich, Christ zu werden. Aber er spricht von dieser Gruppe. Christianoi, der erste Teil dieses Wortes und die letzte Silbe sind griechischen Ursprungs. Die mittlere Silbe, ian, ist lateinisch. Das könnte darauf hinweisen, dass dieser Name zuerst von der lateinisch sprechenden Bevölkerung den Christen gegeben wurde. Er ist haften geblieben und ist zu einem Ehrennamen geworden. Wir wissen nicht, aus welchem Grund er zuerst gegeben wurde, vielleicht auch dort als Ehrenname, aber er ist in der Tat ein Ehrenname gewesen. Apostelgeschichte 11, Vers 26. Man vergleiche hier Kapitel 13, Vers 1. Denn 11, 27 bis 12, 25 sind Parenthese. 13, 1 setzt 11, 26 fort. Und Petrus gebraucht diesen Begriff als eine in seiner Zeit bereits allgemeine Bezeichnung schon gebraucht. In 1. Petrus 4 leidet jemand als Christ. Das heißt, als Gesalbter, als jemand, der die Salbung des Christus teilt. 12 bis 16. Wir haben dort, wie in Johannes 2, ein Wortspiel auf Gesalbter. Möglicherweise ist dieses der Name, von dem Jakobus in Kapitel 2, Vers 7 spricht. Er nennt ihn nicht, aber er spricht von einem Ehrennamen. Dieses sind die Mitglieder, so heißen sie. Welches sind ihre Eigenschaften? Wir haben Eigenschaften des Wesens und Eigenschaften des Betragens. Wenn wir wissen wollen, was Gemeinde ist, schauen wir zu den Eigenschaften auch. Die Eigenschaften des Wesens sind folgende: Erneuerung. Gemeinde ist eine Schar erneuerter Menschen. Darauf hatten wir schon hingewiesen. Hier nur eine Stelle als Beispiel für andere. 2. Korinther 3, Vers 3. Es ist in Erfüllung gegangen, was im Alten Testament verheißen war, dass der Geist kommen werde und das Innere den Geist des Menschen neu machen werde. Einheit ist eine Eigenschaft des Wesens. Und diese Einheit verpflichtet dann auch zu entsprechender Lebensweise. Eine Stelle für andere, Epheser 4, Vers 3. Die Gemeinde ist eine Einheit, Die Einheit braucht nicht hergestellt zu werden, sie soll aber gewahrt werden und zum Ausdruck kommen. Im Wesen ist Einheit in der Einstellung, in der Haltung soll Einheit ebenfalls sein. Da soll die Wesenseinheit gewahrt bleiben. Unsichtbarkeit ist ebenfalls eine Eigenschaft. Euer Leben ist verborgen, sagt Paulus, mit Christus in Gott. Kolosser 3, 3 und 4. Unsichtbarkeit ist eine Eigenschaft des eigentlichen Wesens. Das heißt, in Ursprung sowie in Wesen ist Gemeinde unsichtbar, nicht aber in Leib. Sie ist, das heißt, Christen wohnen in einem Körper, mit dem sie in einer tangenten Welt leben, in einer greifbaren Welt. Und dort soll der Geist durch den Leib sichtbar sein. Aber das eigentliche Wesen, die eigentlichen Menschen, sieht man nicht, weil man keinen Geist sieht. Der Wind bläst, wo er will, du siehst ihn nicht, aber du siehst seine Wirkung. Daran erinnert Jesus. Eigenschaften des Betragens und hier des gesunden Betragens. Wenn Gemeinde gesund ist, wie sieht sie aus? Dann ist sie im Leben sichtbar. Dann ist sie Licht in dieser Welt. Sie ist Licht. Sie soll dieses Licht nicht verdecken durch ungesundes Verhalten. Zweierlei kommt besonders zum Vorschein oder zum Ausdruck, wenn Gemeinde zu sehen ist in ihrem Leben. Und diese zwei Charakteristika sind die zwei Haupteigenschaften des Charakters Gottes. Denn Gemeinde ist im Bilde Gottes geschaffen. Wiederhergestellt ist das Wesen, der Charakter Gottes in seiner Gemeinde. Und sie soll zu sehen sein als Liebende, als Liebe erlebt habende und als Liebende. Diese Eigenschaft kommt zum Ausdruck in Form von Gemeinschaft, Einigkeit, Freundlichkeit, Gastfreundlichkeit übrigens auch, Erbarmen, Barmherzigkeit, Wohlwollen. Das ist ein Zeichen eines liebenden Christen. Und die andere Seite, das heißt, beide Seiten müssen da sein. Heute brauchen wir sehr stark diese Seite, weil so lange jetzt schon sehr viel von Liebe gesprochen und gesungen wurde. Heiligkeit, denn Gott ist beides, Liebe und heilig. Die Heiligkeit Gottes kommt in der Gemeinde zum Ausdruck, in Form von Reinheit, Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit und Ähnlichem. Es gibt eine Grenze für die Gemeinde. Ich hatte gesprochen von den Mitgliedern. Wir sprechen immer noch von der allgemeinen Gemeinde auf Erden. Ich hatte gesprochen von ihren Mitgliedern und von ihren Eigenschaften. Ich will noch von der Grenze kurz erwähnen. Wo liegt die Grenze der Gemeinde? Dies ist eine immer wieder aufkehrende Frage. Wann ist man in der Gemeinde und wann nicht? Ich habe dieses schon vorhin angesprochen. Ich will es noch einmal erwähnen als Zusammenfassung. Die Grenze der Gemeinde, und dies betrifft auch die Begegnung mit der Sekte, ist das Heil. Die Grenze oder die Lehre, an der wir die Gemeinde messen, ist die Soteriologie. Das heißt, Wer geheilt ist, wer gerettet ist, ist in der Gemeinde. Wer nicht gerettet ist, ist nicht in der Gemeinde. Das heißt, alle Geretteten sind in der Gemeinde Gottes. 1. Petrus 2, Vers 9. Andererseits nur Gerettete, also nach innen und nach außen, ist dies die Grenze. Nach innen schließt sie alle Geretteten ein. Aber nur Geretteten nach außen hin, keine anderen. Eine negative Grenze. 2. Korinther 6, Vers 14. Wie bitte? Gott ja, wir nicht immer. Für uns ist die Gemeinde nicht immer sichtbar. Wenn sie gesund ist, dann kann sie sichtbar sein, ja? Aber wenn sie nicht ungesund ist, wer ist dann nicht so gemeint? Das wissen wir nicht. Auch wenn sie gesund ist, mögen wir nicht gesund sein, ja? Unsere Augen mögen vielleicht nicht ganz richtig schauen. So, zwei Seiten. Gemeinde ist zweitens die Gemeinde aller Zeiten, nicht nur die Gemeinde auf Erden seit Pfingsten, sondern die Gemeinde Himmels und auf Erden seit Menschen bestehen. Die Gemeinde ist hier die Schar aller auf Christus Vertrauenden, ob vor oder nach Christus. Wer vor Christus auf ihn traut, wird auch gerettet. Und er kommt zu dieser Schar, Hebräer 11, Vers 40. Hebräer 11, Vers 40 und Kapitel 12, 22 und 23. Eigentlich sollte es heißen, die nach Christus Glaubenden kommen zu jener Schar. So in Kapitel 12. In Epheser 3, 21 wird Gemeinde in diesem umfassendsten Sinne verstanden. Aber es gibt noch einen dritten Gebrauch von Ekklesia auf der anderen Seite. Also wir haben einfach die Gesamtgemeinde auf Erden, auf der einen Seite die Gesamtgemeinde Himmels und der Erde in allen Zeiten, auf der anderen Seite eine kleinere Form, die Gemeinde am Ort. Sie heißt auch Ekklesia. Die Zahl der Christen an einem geografischen Ort oder eventuell eines Ortsteils heißt Gemeinde. Nach diesem Gebrauch haben wir in der Schrift im Neuen Testament Gemeinde in Jerusalem, Gemeinde in Antiochia, Gemeinde in Ephesus, in Rom, dort im Hause Aquilas. Es gibt nicht eine einheitliche Gemeinde in Rom, aber es wird eine im Hause Aquilas genannt. Sonst werden alle Christen angesprochen. Diesem entsprechend steht das Wort in der Mehrzahl dann, wenn Gruppen von Christen mehrerer Ortschaften gemeint sind, also mehrere Gemeinden. Dann wird Ekklesia in der Mehrzahl gebraucht. Zum Beispiel heißt es dann, die Gemeinden Judäas, nicht die Gemeinde Judäas, oder die der Provinz Asiens. Es gibt einen Text, wo, das heißt eine Lesart, wo Gemeinde, ich glaube Gemeinde Galatias steht. Das dürfte aber im umfassenden Sinne dann gemeint sein, nicht im regionalen Sinne. Das heißt, die Gemeinde Gottes, die dort vorhanden ist. Nie wird die Gemeinde aufgeteilt nach Denominationen oder
Regionen. Entweder ist sie die Ortsgemeinde oder die Universalgemeinde. Wenn universal, dann einmal wird sie, fällt das Blickfeld oder steht die Gemeinde auf Erden im Blickfeld und dann anders die gesamte Gemeinde. Die Ortsgemeinde kann, weil sie letztlich unsichtbar ist, Unerneuerte einschließen. Die Ortsgemeinde kann für menschliche Zwecke oder für menschliche Augen, weil sie letztlich für uns unsichtbar ist, auch Unerneuerte einschließen. Ich sage nicht darf. Ich sage, sie kann, es kann vorkommen und wird wahrscheinlich immer wieder vorkommen. Es wird wohl selten wirklich reine Gemeinde da bestehen. Auf der anderen Seite kann die Ortsgemeinde Gläubige, die nicht als solche erkennbar sind, nicht einschließen, beziehungsweise ausschließen. Es mögen solche an einem Ort sein, die wirklich gläubig sind, aber solche nicht erkennbar sind, die nicht zur Gemeinde, zur Schar der Gemeinde gehören. Das dürfte auch für die zu, die Gemeindezucht erlebt haben und als Nichtchristen denn behandelt werden, weil sie nicht mehr wie Christen aussehen. Ihr Leben ist nicht mehr das eines Christen. Eine Gruppe kann auch ohne einige sonst wichtige organisatorische Aspekte zu haben, Gemeinde sein. Allerdings ist nicht ganz klar, wann Paulus diesen Begriff gebraucht und warum nicht von der Gesamtchristenschar in Rom. Es ist nicht deutlich. In Apostelgeschichte 4 werden Christen Gemeinde genannt, bevor sie Älteste haben. Aber es ist die Frage, ob dieses bewusst geschieht von Lukas oder ob es im proleptischen Sinne gesagt wird. Das heißt, das sind die Christen, die, nachdem sie Ältesten bekommen haben, Gemeinden geworden sind. Mir scheint das unwahrscheinlich. Aber unmöglich wäre es nicht, denn die Schrift kennt den proleptischen Gebrauch, das heißt die Vorwegnahme eines Begriffes. Auch wir tun das. Wir sagen, der Hans ist an dem und dem Tag geboren, wobei, als er geboren wurde, er noch nicht Hans hieß. Ja? Er ist ja später erst Hans geworden. Das ist ein proleptischer Gebrauch des Namens. Sei denn, man wirklich wusste, dass ein Bub werden würde und dass er nicht sterben würde und tatsächlich lebendig zur Welt kommen würde als ein Bub männlichen Geschlechts. Und es gibt ja Mädchen männlichen Geschlechts, aber dann könnte man ihn schon Hans genannt haben, gleich von Anfang. Oder wenn in 1. Mose 14 es heißt, wir haben einen kleinen Weltkrieg für jene Zeit. In der Tat, es ist ein Weltkrieg. Die Armeen vom Osten kommen und verwüsten das Land, das später das Heilige Land oder das Palästina ist. Und dann heißt es einschließend den Raum der Amalekiter. Aber damals gibt es keine Amalekiter. Man merkt, dass erst in 1. Mose einige Namen da sind. Das heißt, dass das Land so beschrieben wird, dass das Volk, das mit diesen Handschriften oder mit diesen Täfelchen, die Mose gesammelt hat, in Kanaan einzieht, dass sie diese Orte identifizieren kann. So sagt Mose zum Beispiel, dieser Ort hieß vorhin so, aber jetzt heißt er so, damit man ihn identifizieren kann. Und dieser Raum ist der Raum, in dem jetzt, sprich zur Zeit des Entzuges in Kanaan, Amalekiter Raum ist. aber vorhin gab es ja keine Amalekiter. Die Amalekiter, der Amalek ist ja ein Enkel Esaus, und aus ihm kommen, aus Esau kommen zwei Völker, die Idumäer und die Amalekiter. Es gibt noch andere Beispiele, möglicherweise hier so, aber ich meine nicht. Ich meine, Lukas gebraucht den Ausdruck bereits von Christen, die von Anfang an, von der Evangelisation an, sich treffen. Aber jetzt kommt Paulus zurück und in diesen Kreisen setzt Paulus dann solche ein, die die Verantwortung tragen. Nicht jeder Kreis von Christen ist schon Gemeinde. Man beachte Römer 16, wo nur an einer Stelle, von den Stellen, in denen Gruppen von Christen erwähnt wird, Gemeinde heißt, und zwar von der Gruppe, die sich bei Aquila und Prisca trifft. Wobei zu fragen ist, wie diese Christen in den verschiedenen Haushaltungen zu verstehen sind. Vielleicht sind das nur Christen, die dort wohnten oder zu diesem Haushalt gehörten. Wir wissen nicht, ob es Sklaven waren oder Freie, die zu einem gewissen Haushalt sowieso als Lebensmitglieder gehörten, oder ob das Christen von verschiedenen Häusern waren, die sich in diesem Haus trafen. Das ist unklar und man sollte nicht zu viel aus Römer 16 lesen. Aber es bleibt immer noch Tatsache, dass Paulus in Römer 1 nicht Gemeinde sagt. Ich glaube, Gemeinde gebraucht er nur einmal, und zwar in Kapitel 16, von den Christen, die sich im Haus von Aquila treffen. Es scheint also die Absicht, mit unter anderem die Absicht Pauli gewesen sein, im Schreiben des Römerbriefes, die Schar von Christen dort zu einer Einheit zu bilden. Und das wäre ein sehr schöner Gedanke, und das kann man auch an anderen Stellen merken, in einer sehr feinen Art. Er fundiert sie, er gründet sie. In der Bibel heißt Gemeinde gründen, nicht Inzeption, sondern Vertiefung. Ja? Gemeinde ist also, zusammenfassend, eine Zahl von an Jesus Christus glaubenden Menschen. Wobei auch, zusammenfassend für diesen Teil, ja. Gemeinde ist eine Zahl von an Jesus Christus glaubenden Menschen. Diese sind einmal die allgemeine Gemeinde auf Erden seit Pfingsten, dann die allgemeine Gemeinde Himmels und der Erde in allen Zeiten oder aller Zeiten und auf der anderen Seite die Gemeinde am Ort. Der andere Gebrauch von Ekklesia. Ekklesia ist auch die Zusammenkunft der Gemeinde am Ort. Am Ort haben wir also zwei Gemeinden, die Menschen und ihre Zusammenkunft. Die Zusammenkunft der Ekklesia heißt ebenfalls Ekklesia. Diesen Gebrauch haben wir wahrscheinlich nur im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief. Und zwar in zwei Kapiteln spricht Paulus von en Ekklesia oder Ekklesia in diesem Sinne. Kapitel 11, Vers 18. Wenn ihr en Ekklesia zusammenkommt, um das Abendmahl zu feiern, woraus einige geschlossen haben, dass es nur dann zu feiern wäre. Kapitel 14, Verse 19, 28, wo vom Gottesdienst gesprochen wird, und in Versen 34 und 35, wo beschrieben wird, wie es oder ermahnt wird, wie es aussehen soll in der Gemeindezusammenkunft. So viel zum Thema Wesen der Gemeinde. Wir kommen zu einem nächsten Thema. Was bestimmt die Gemeinde? Bestimmung in diesem Sinne. Was bestimmt die Gemeinde Gottes, welche die Gemeinde Jesu Christi ist? Zunächst eine Übersicht, die Abschnitte oder die Lehrstücke. Die Abschnitte eigentlich, ja. Zuerst wollen wir von der göttlichen Bestimmung sprechen. Bestimmung durch Gott. Zweitens von der Gemeindeführung, von der eigentlichen Leitung der Gemeinde Gottes im Allgemeinen. Und übrigens, bei diesen Überlegungen, bei den meisten Überlegungen ferner in der Ekklesiologie, werden wir von der Gemeinde sprechen, die hier auf Erden ist seit Pfingsten. Ja. Es ist klar, dass das der allgemeine Gebrauch ist, beziehungsweise diese Gemeinde am Acht. Drittens, das diakonische Amt, das auch ein Bestimmungsfaktor ist. Sodann der bestimmende Christ oder der Christ als Bestimmungsfaktor. Und letztens, andere oder nicht gemeindliche Bestimmung. Christen sind nicht die einzigen auf dieser Welt. Und sie haben sich entsprechend zu verhalten. Was bestimmt die Gemeinde? Gott bestimmt sie in erster Linie. Göttliche Bestimmung zuerst. Gott ist die höchste Autorität seines Volkes. Die Gemeinde anerkennt ihn als den Alleinherrscher. Sie betet ihn so an in Apostelgeschichte 4. In der Offenbarung wird Gott geschildert für die Gemeinde als der auf dem Thron der Macht Sitzende. Offenbarung ist in erster Linie nicht Auskunft für Neugierige über die Zukunft, sondern seelsorgerliche Schrift. Für die Gemeinde ist dies eine Ermutigung. Gott ist dort Anfang und Ende, Alpha und Omega. Er führt seine Gemeinde durch die Wirrnissen der Zeit hindurch zum siegreichen Ziel. Paulus sagt, Gott hat die Gemeinde gerufen ins Dasein und jeden zu dieser Gemeinde gerufen, Kapitel 8. Und dort wirkt Gott in Kraft in der Gemeinde. Epheser 3, 20 und 21, Kapitel 4, Vers 6, 1. Korinther 12, Vers 6. 1. Korinther 12, 4 bis 6 haben wir den dreieinigen bestimmenden Gott. Vers 4, der Geist. Vers 5, der Sohn. Und Vers 6, der Vater. Die Herrschaft Gottes kommt als Dreieiniger zum Ausdruck. Die Wirkung Gottes. Die Herrschaft Gottes kommt besonders zum Ausdruck durch den Sohn. Und die Führung Gottes durch den Heiligen Geist. So bestimmt Gott als Dreieiniger die Gemeinde. Einige Gedanken zur Herrschaft Christi in der Gemeinde. Als Adam und Eva im Garten Eden von der verbotenen Frucht aßen, verwarfen sie die Herrschaft Gottes über sie. Jesus Christus kommt, um die Herrschaft Gottes über den Menschen wieder aufzurichten. Mit ihm kommt Königreich des Himmels, Herrschaft des Himmels. Zuerst kommt er als einer von uns, im Reich, unter dem Gesetz, und lebt so im Gehorsam gegen Gott, wie wir leben sollten, dann nimmt er unseren Ungehorsam auf sich und trägt den Zorn Gottes für den Ungehorsam. Nachdem Gott ihn vom Tode auferstehen lässt, erhöht er ihn zu seiner Rechten. Wenn ein Mensch das Heilen Jesus Christus erfährt, gibt er seine Rebellion gegen Gott auf. Man wähne nicht, dass man Christ werden könnte, ohne Christus als Herrn anzunehmen. Christ wird man im Zeichen der Aufgabe seines Widerstandes. Man kommt unter die Herrschaft Christi. Paulus bezeichnet in Epheser 2, Vers 3, die nicht zu Jesus Christus gehören, als die Ungehorsamen. Auch Jesus sagte, wer im Ungehorsam bleibt, auf dem bleibt der Zorn Gottes. Johannes 3, der letzte Vers. Der Hebräerschreiber sagt in Kapitel 5, Vers 9, Jesus ist allen, die ihm gehorsam werden, der Urheber ewigen Heils geworden. Dort beginnt das Heil im Leben eines Menschen. Jesus Christus trägt als Erhöhter und als Herrscher in seiner Gemeinde vier Titel, die seine Autorität über Christen herausstellen. Er ist in seiner Gemeinde König, Herr, Hirt und Haupt. König, Herr, Hirt und Haupt. Als König zeigt er sich in besonderer Weise am Palmsonntag. Uns versetzt in das Königreich des Sohnes, den er liebt. Kolosser 1, 13. Der Christ gehört also zu diesem Königreich, wo Christus König ist. Jesus ist Herr. Dies wird sehr oft im Neuen Testament gesagt. Übrigens, wo immer im Neuen Testament Herr steht, da ist meistens Jesus, nicht immer, aber meistens Jesus gemeint. Christus. Philipper 2 ganz besonders, Verse 9 bis 11. Philipper 2, 9 bis 11. 1. Korinther 12, Verse 4 bis 6, aber besonders Vers 5. Drittens ist Jesus Christus Hirt. Petrus nennt ihn den Erz- oder Oberhirten. Jesus ist der gute Hirt. In Johannes 10, Vers 11. Er ist der große Hirt, wo Mose das Vorbild ist. Hebräer 13, Vers 20. Und er ist der oberste Hirt. 1. Petrus 5, Vers 4. Er ist Hirt und Hüter von Seelen. 2, Vers 25 im 1. Petrusbrief. Hier ist Psalm 23 ganz besonders ein Modell für uns, wo Gott der Hirt ist. War das die Klingel? Ja. Danke.